Liebe Geschwister, liebe Freunde, das Pfingstfest ist das am meisten unterschätzte kirchliche Fest. Schon Bertolt Brecht hat gesagt, zu Pfingsten sind die Geschenke am geringsten, während Geburtstag, Ostern und Weihnachten etwas einbrachten. Nettes Gedicht stimmt aber nicht, weil Gott hat uns zu Pfingsten ein ganz großartiges Geschenk gemacht. Davon verstand bekanntermaßen Bertolt Brecht nichts. Aber wir werden es verstehen und ich hoffe nach dieser Predigt noch etwas besser verstehen, was da eigentlich an Pfingsten geschah und was das mit unserem Leben zu tun hat. Meine Predigt hat drei Punkte, ganz klassisch. Der erste Punkt, also die Überschrift, Gesamtüberschrift, Predigten haben ein Thema bei mir. Die große Überraschung heißt das Thema. Die große Überraschung, und da geht's gleich. Erstens, die größte Überraschung meines Lebens. Als Teenager, ja, als ich so meinen Kinderglauben entwachsen war, bekam ich zunehmend Probleme mit dem christlichen Glauben, aus dem einfachen Grund, ich fand den christlichen Glauben langweilig. Christlicher Glaube hieß, komische Sachen glauben, in den schlecht geheizten Räumen sitzen. Ja, und mein Hauptproblem ließ sich in einem Wort zusammenfassen, Langeweile. Und mir ist damals eins aufgefallen, in der Kirche ging es immer nur um das, was Gott vor 2000 und mehr Jahren getan hat. Das Meer geteilt, um das Volk Israel vor dem ägyptischen Heer zu bewahren. Die Mauern von Jericho sind eingestürzt, nachdem der Posaunenchor dreimal die Stadt umkreiste. Alles solche tollen Sachen, aber es war immer schon so lange her. Auch Jesus fand ich echt toll, wie er Menschen begegnet ist, wie sie durch ihn die Liebe Gottes erfahren haben. Vergebung, viele wurden geheilt, viele empfingen Hoffnung, sie empfingen ein neues Leben. Ganz wunderbar, aber das Problem ist, es war immer 2000 Jahre her und mehr. Ich wollte aber den Jesus von heute, der Jesus, der mir heute begegnet, der mir heute sagt, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Der Jesus, der meinen Lebenshunger stillt, der mein Herz berührt. Mein Herz, das sich danach sehnt, nach Gewissheit, dass Gott lebt und dass Jesus für uns gekommen ist, damit wir Gottes Freunde werden. Ich empfand immer die Kirche wie ein Handschuh, in dem keine Hand drin war. Merkt ihr, so kraftlos, schlaff da. Ja? Und der Heilige Geist ist so etwas wie die Hand im Handschuh. Der Heilige Geist, die Kraft in der Kirche. Aber gut, Thema, die größte Überraschung meines Lebens. Ja, also, wie ging es weiter? Wie gesagt, das war mein Teenager-Problem. Und dann war da dieser Jugendgottesdienst mit unserem damaligen Jugendpfarrer da hinten in Sachsen, in der sächsischen Oberlausitz, Klaus Vogt. Und wir waren da so ein Jugendabend und der Saal war voll und er predigte zu einem unglaublichen Thema, nämlich Jesus lebt. Er sprach darüber, wie durch Jesus Menschen die Befreiung erleben, die Befreiung aus einem sinnlos empfundenen Leben, die Befreiung aus Drogen, aus Hass und Gewalt, wie Menschen, gerade auch junge Menschen, das erzählte er, durch Jesus die Heilung ihrer Seele und ihres Leibes erleben. Und dass der Heilige Geist unglaublich faszinierende und großartige Dinge tut. Und zwar nicht vor 2000 Jahren, nicht nur vor 2000 Jahren, sondern heute. Menschen werden befreit, heute befreit von der Blindheit des Herzens. Jugendliche, das erzählte er, viele Beispiele, die keinen Sinn im Leben sahen, die sich einfach so treiben ließen. Jugendliche, junge Leute, die das Leben ziemlich ätzend fanden, machten die Entdeckung der Realität Gottes. Und das nicht vor 2000 Jahren, sondern Menschen heute in unserer Kultur, in unserer Welt, in unserer Umgebung. Das war, das war genau mein Thema. Auf einmal rückte mir der Jesus von vor 2000 Jahren auf die Pelle. Und er sagte, Jesus lebt heute. Ich bin dann nachher zu dem Klaus Vogt hin, dem jungen Pastor, und habe gefragt, ja, wie bekomme ich das in mein Leben? Wie wird das Teil meines Lebens? Im Grunde genommen war das die Frage, das habe ich damals nicht gewusst, wie aus der Apostelgeschichte. als die Leute fragten, die den Apostel hörten, Petrus hielt eine 50. Pfingstpredigt, sage ich da noch was dazu, und sie sagten, was müssen wir tun, um gerettet zu werden? Das war nicht meine Frage, sondern meine Frage war aber im Grunde genommen genau das, wie kommt Jesus in mein Leben? Und er erklärte mir das Evangelium, und ich kannte ja das Evangelium, ich glaubte nur nicht dran, aber er erklärte es mir, und wie Jesus in mein Leben kommt, nämlich Jesus ja, mein Leben anvertraue, sagt, dass er nun der Herr wird meines Lebens. Und er sagte mir, wir knien uns zusammen hin, du gibst dein Leben Jesus. Habe ich gemacht. Ich habe, obwohl mir das niemand gesagt hat, das, was mir so an Sünde aufgegangen ist, meine Sünde bekannt, Jesus mein Leben anvertraut, dann legte er mir die Hände auf, dass ich den Heiligen Geist empfange, und das war's. Dann bin ich glücklich nach Hause gegangen, noch nicht ahnt, was da eigentlich, also schon irgendwie ahnt, was da eigentlich passiert war. Und am nächsten Morgen kam ein unglaublicher Jubel in meine Seele. Eine überschäumende Freude. Ich machte die Erfahrung, dass das Evangelium keine vergangene religiöse Theorie ist, sondern Jesus ist eine faszinierende Person. Es ist Gott, der mir heute begegnet und der heute in mein Leben hineinspricht. Und einige Monate oder ein Jahr später kam die nächste Überraschung, nämlich die große Überraschung, Gott hat etwas vor mit mir. Also man muss wissen, der Heilige Geist ist nicht einfach nur ein Sahneklecks auf der Ego-Torte unseres Lebens, sondern der Heilige Geist ist eine Dienstausrüstung. Das heißt, wir bekommen den Heiligen Geist nicht für die frommen Wonneschauer oder damit es uns einfach gut geht, sondern wir bekommen ihn, weil er mit etwas vorhat, weil wir berufen sind, dass es durch uns etwas heller wird, dass Menschen durch uns die Liebe Gottes, die Kraft des Heiligen Geistes erfahren. Ich war da auf irgendeiner Freizeit, ich weiß nicht mal mehr, wo das war. Ich weiß, es war eine Freizeit, und ich saß am Nachmittag da in diesem Freizeitzentrum in der kleinen Kirche. Ich kann mich noch an die Holzdecke erinnern, so ähnlich wie hier. Ja, und betete. Ich war 17 Jahre alt und sagte, Gott, was soll ich mit meinem Leben? Was soll ich machen? Ich hatte einfach keine Ahnung, was mache ich? Was würde dir Freude machen? Und ich spürte wieder, wie der Heilige Geist, wie Jesus zu meinem Herzen sprach, nicht als hörbare Stimme, aber zu meinem Herzen, studiere Theologie und werde Pfarrer. Da, nicht zu jedem muss Gott so reden, aber zu mir schon, weil ich wusste, wenn man Theologie studiert, muss man drei alte Sprachen lernen, Griechisch, Latein, Hebräisch. Und ich dachte, drei alte Sprachen, das ist ziemlich anstrengend. Man muss entweder schrecklich schlau sein, das war ich eigentlich nicht, oder man muss ein Streber sein, fleißig, das war ich auch nicht. Ich habe mir aber gedacht, okay, der liebe Gott kennt mich besser, als ich mich selber kenne. Und wenn er mir das zutraut, dann geht das auch irgendwie. Und tatsächlich, ich habe dann Theologie studiert. Und das große Wunder, ich habe null Probleme mit den alten Sprachen gehabt. Und ich musste zwar ein bisschen lernen und so, ein bisschen fleißig sein, das geht nicht ohne viele Vokabeln und so. Und ich war auch nicht der Beste, aber ich war immer im ersten Drittel. Ne? Was für eine Überraschung. Also für euch junge Leute, ja, macht nicht einfach etwas, was ihr wollt, sondern seid mit Gott im Gespräch, denn er hat Ideen für euer Leben. Seid mit Gott im Gespräch, Gott, du kennst mich, was würde denn zu mir passen? Welchen Weg soll ich einschlagen? Es könnte sein, dass Gott ganz überraschende Ideen für dein Leben hat. So, jetzt komme ich, das war erstens. Zweitens, die zweitgrößte Überraschung meines Lebens. Und zwar möchte ich das überschreiben, das globale Pfingsten. Das globale Pfingsten. Ja. Kleine einführende Bemerkung dazu. Ich hatte vor einiger Zeit ein Gespräch mit einem Lehrer geführt und er fragte mich, wie geht es Ihnen als Angehöriger einer sterbenden Religion? Ich sage, was? Haben Sie keine Ahnung, wo haben Sie denn das her? Und er sagt, aus Medien, schreiben doch alle Medien. Schreiben doch, jetzt erst im Spiegel war ein Artikel drin, ja, die Kirche in Deutschland wird in 50 Jahren nur noch aus einem kümmerlichen Rest bestehen. Und da habe ich Ihnen mal gesagt, muss ich dazu sagen, ich habe ein Hobby, das nennt sich globale Religionssoziologie, ist mein Arbeits- und Forschungsgebiet. Das ist, die Religionssoziologie erforscht, wie funktioniert Religion weltweit. Und es ist unglaublich, wir haben die größte Erweckung, den größten Aufbruch weltweit. Das Christentum boomt, nur Europa ist die säkulare Insel im religiösen Meer. Ja, also die Kirche, es gibt sie nicht nur, sondern sie ist eine unglaublich kraftvolle, boomende, weltweite Bewegung. Denn Pfingsten war gestern, Pfingsten ist heute und Pfingsten ist morgen. Das ist nämlich die Botschaft des heutigen Tages. Und es ging nicht um nur 2000 Jahre her. Wer hat schon immer Lust, sich mit Zeug zu befassen, was 2000 Jahre her ist. Nein, es geht auch heute und der Heilige Geist wirkt und wir haben einen Aufbruch. Ich will das mal ganz kurz sagen. Ich habe zwei Bücher drüber geschrieben. Das ist, weil das so interessant ist. Es ist interessant, dass die Gebiete in der Soziologie und in der Theologie, Religionssoziologie, weil dort erfährt man, warum, was, wie auf religiösem Gebiet funktioniert, also ganz praktisch. Und man spricht heute davon, dass weltweit wir so etwas wie haben wie eine zweite Reformation in der gesamten Christenheit. Und die Religionssoziologie hat dafür einen Namen gefunden. Das ist fast alles englischsprachig, muss ich dazu sagen. Deswegen wird auch diese Bewegung genannt, diese weltweite Bewegung, Spirit Empowered Christianity. Also geistbevollmächtigtes Christentum nennt sich das. Mit anderen Worten, das ist eine Umschreibung dafür, dass eine dynamische Bewegung, ein dynamisches Christentum entsteht. Während die meisten klassischen Kirchen, die wir so kennen, klassischen Kirchen wie Luthertum und Baptismus und was es so alles gibt, so, die stagnieren, aber weltweit boomt das Christentum in unvorstellbarem Ausmaß. Und zwar vor allen Dingen im globalen Süden, in Afrika, aber auch in Lateinamerika und besonders auch in Asien, China, Südkorea, in den Tigerstaaten und so weiter. Neue Gemeinden schießen wie Pilze aus dem Boden. Gemeindegründungen, also ganze Landschaften verändern sich, Menschen wenden sich dem christlichen Glauben zu. Davon erfährt man nur sehr wenig in unseren Medien, aber wenn man sich mal gezielt damit befasst, und wenn man mal schaut, so die Bücher von Forschern über die globale Religionssoziologie, es ist unglaublich, was sich da tut. Ich möchte es einfach nur an zwei, drei Beispielen kurz nennen. China. Wer von uns weiß, dass die größte Kirche, der Nationalkirche oder die größte Bewegung für Christentum in China ist? In China hat sich das Christentum in den letzten 50 Jahren trotz Verfolgung nicht verdoppelt, nicht verfünffacht, sondern verfünfzigfacht. Es gibt heute in China ungefähr 120 Millionen Gläubige, 120 Millionen Christen. Nun bedeutet da in China, in dem die Christen teilweise immer noch verfolgt werden, Christentum etwas anderes. Bei uns heißt ja Christentum, sind oft einfach Leute, die irgendwie als Kinder in die Kirche geraten sind und aber keine Ahnung haben von ihrem Glauben. Sie kennen ihren Pfarrer nicht, sie kennen ihre Bibel nicht, sie können ihren Glauben nicht bekennen, sondern der Glaube besteht nur irgendwie, ja, irgendwie gibt es da vielleicht sowas wie einen lieben Gott und so, aber das ist noch kein christlicher Glaube. Ja, und dort sind das also in China, man schätzt das auf ungefähr 10% der Gesamtbevölkerung. Und das wächst, das Christentum dort, und zwar in seiner katholischen und in seiner protestantischen Variante. Und die Forscher sprechen, also die Prognose ist, dass es im Jahr 2030 circa 200 Millionen Christen in China geben wird. Nächstes Beispiel, Afrika. Ja, innerhalb der letzten 100 Jahre ist das Christentum gewachsen von 10 Millionen auf 400 Millionen. Und zwar besonders in der letzten Zeit und zum großen Teil nicht nur, weil die viele Kinder haben, sondern auch durch Bekehrungswachstum. Allein die Zahl der Katholiken in Afrika hat sich in den letzten 25 Jahren verdoppelt auf ca. 243 Millionen. Also es ist unglaublich. Und dann noch, ja, innerhalb der katholischen Kirche haben wir eine Bewegung in Südamerika, the Catholic Charismatic Renewal in Lateinamerika. Es ist eine missionarische Erneuerungsbewegung innerhalb der Kirche. Ganze Gemeinden erneuern sich. Der Gottesdienstbesuch in Lateinamerika hat sich in den letzten Jahren mehr als verdreifacht. Und zu dieser Bewegung gehören heute 150 Millionen. Also es ist die größte Bewegung, die wir innerhalb einer Kirche haben auf der Welt. Also es ist unglaublich. Fazit der Religionssoziologie. Laut dem World Christian Enzyklopädia, das ist so ein Standardwerk über die Entwicklung des Christentums, gehören heute über 700 Millionen Christen zu dieser Erneuerungsbewegung. Ja, und sie wächst jährlich um 20 Millionen. Wahrscheinlich sind es noch mehr, weil wir gerade in muslimischen Ländern die Zahl der Christen nicht richtig schätzen können, weil die bleiben oft im Untergrund, um bewusst unter dem Radar von Regierungsstellen zu bleiben, um Diskriminierung und Verfolgung zu entgehen. Also ich sage euch nur mal, dieser eurozentrische und germanozentrische Blick führt uns in die Irre, weil wir denken, das Christentum schwächelt in der Tat bei uns. Das Christentum bei uns ist eigenartig resigniert, überaltet und ermüdet, entspricht aber nicht der weltweiten Dynamik. Und wer sich mal ein bisschen umgeguckt hat, ich war viel in Indien, in Afrika, ich war in Mittelamerika und in vielen Teilen und hab das also gesehen, wie unglaublich es wächst. Ich bin in Indien mit einem Bischof befreundet und seine Kirche hat in den letzten Jahren über 400 neue Gemeinden gegründet. Also das können wir uns gar nicht vorstellen, sowas. Und ich habe da viel gepredigt in diesen Gemeinden und so weiter. Letzter Punkt, wie kommt der Heilige Geist zu mir? Wie wird er Teil meines Lebens? Das war ja gerade meine Problematik. Früher genügte es, irgendwie mit der Kirche zu glauben. Heute braucht der Mensch gerade in unserer Kultur einen persönlichen Zugang und eine persönliche Vergewisserung des Glaubens. Und die Frage des Petrus nach der Predigt, Petrus hielt zu Pfingsten ja eine Predigt, Apostelgeschichte 2, müsst ihr mal Ruhe nachlesen. Und er beantwortete drei Fragen. Die erste Frage, wer Jesus ist. Die zweite Frage, was er heute tut, nämlich den Heiligen Geist ausgießen. Das war ja der Pfingsttag. Ja, und er hat den Heiligen Geist ausfüllen, also die Leute mit dem Heiligen Geist erfüllen. Und die dritte Frage, wie man den Heiligen Geist empfängt, das heißt, wie er zu uns kommt. Diese drei Fragen. Und es war auch nötig, dass Petrus eine zünftige Predigt hielt, aus dem einfachen Grund, der Heilige Geist fiel auf Leute und einige flippten da ein bisschen aus, die Jünger und so. Und dann erklärte er das in diesen drei Punkten. Und was dann geschah, ist echt der Hammer, für mich das größte Wunder, nämlich, dass die Leute eine Frage stellten. Was müssen wir tun, um gerettet zu werden? Es ist eine Traumfrage. Welcher Pfarrer träumt nicht, dass mal jemand kommt, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Ja, meistens ist die Reaktion auf die Predigt, also wie ich das kenne, wenn dann so eine freundliche alte Dame auf einen zukommt, sagen wir auch wieder schön gepredigt, Herr Pfarrer, das ist auch schön, aber die Frage, wie ich gerettet wäre, wäre eigentlich besser. Ja? Oder, was Sie wieder aus dem Text rausgeholt haben. Ja, sind auch alles legitime Fragen, aber die eigentliche Frage ist nach der Predigt, was muss ich tun, damit das Teil meines Lebens wird, damit das in mein Leben kommt? Und die Antwort des Petrus, tut Buße, kehrt um zu Gott, forderte Petrus sie auf. Jeder von euch soll sich auf den Namen von Jesus Christus taufen lassen, war ja damals die Missionssituation. Also kehrt um, tut Buße. Und das ist unglaublich wichtig. Wir kommen aus einem Leben der Entfremdung von Gott und können nicht einfach nur sagen, hey, hier bin ich und so, sondern wir merken, da steht etwas zwischen uns und Gott. Und in der Tat, wenn man mal so sich das normale Leben anguckt, außerhalb der frommen christlichen Blase, dann muss man sagen, das Leben von vielen Menschen, von fast allen Menschen ist irgendwie fremdbestimmt von verschiedenen lebenszerstörenden Süchten wie Pornografie, Drogen, Alkohol, Spielsucht, Sexsucht. Andere sind verstrickt in Gewalt, Hass, Rechts- und Linksradikalismus, Diebstahl, Betrug, Okkultismus und so weiter. Ich will ja nicht über Sünde predigen, nicht mein Thema. Ja. Aber die Frage ist wirklich, wie können sie frei werden? Wir sind eine Kultur, in der viele Menschen gebunden sind. Wie können sie frei werden? Und da ist die gute Botschaft, sie können frei werden durch das Kreuz Christi, dass wir Gottes Freunde werden und dass der Heilige Geist uns befähigt, ein besseres und ein neues Leben zu führen. Jetzt ist wieder die Frage, Ausgangsfrage, Es ist ja alles 2000 Jahre her. Nein, es kommt in unser Leben. Und es steht auch so in der Bibel, sagt es, es ist genau für euch, die ihr hier sitzt, die ihr mit eurem Problem, vielleicht mit manchen Süchten oder mit schlechten Angewohnheiten oder mit Langeweile oder mit Krankheit oder mit Alter oder was auch immer ihr kämpft, jeder von uns kämpft irgendwie. Und Jesus sagt, ich komme zu euch in der Kraft des Heiligen Geistes und gebe euch neuen Lebensmut und neue Lebenskraft. Denn hier steht es, die Gabe des Heiligen Geistes ist uns verheißen. Und so heißt es Apostelgeschichte 2,39, diese Zusage gilt euch, damit sind die Leute, die damals die Predigt gehört haben, also 2000 Jahre her, euren Nachkommen, da sind wir ja schon irgendwie mit drin, und den Menschen in aller Welt, die der Herr, unser Gott, zu sich herbeirufen wird. Also es heißt ja, diese Verheißung gilt dir und mir, das heißt es. Und deswegen ist Pfingsten ein ganz großartiges Fest. Wir feiern, Gott kommt zu uns in unserem Leben und gibt uns Kraft und erneuert unser Leben immer wieder mit der Kraft und der Leidenschaft aus dem Herzen Gottes. Amen.